ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Espanolear von Luis Lucena. Ein Song, der unverkennbar spanisches Lebensgefühl transportiert. In dem Lied geht es um die Sehnsüchte ausländischer Touristen. Darum, was diese an Spanien so lieben. Sonne. Aber auch die landestypische Fröhlichkeit, die es bei ihnen zu Hause im Norden nicht gäbe. Die Touristenhymne Espanolear erschien 1969. Im gleichen Jahr, in dem der spanische Langzeitdiktator Francisco Franco wegen massiver Proteste von Studierenden und Arbeitern den Ausnahmezustand im Land verhängte. Jenseits der Touristenpfade war 1969 in Spanien ein Jahr der Gewalt, gezeichnet von Durchsuchungen, Verhaftungen und auch Deportationen. Die Repression des Franco-Regimes zeigte sich im nördlich gelegenen Baskenland, aber auch am Mittelmeer, unweit der bei Touristen beliebten Strände der Costa Blanca.
1969 wurde letztendlich der Ausnahmezustand verhängt, der auch hier in Valencia massive Repressionen mit sich brachte. Mitglieder der kommunistischen Jugend und der Arbeiterkommissionen wurden verhaftet und dann in Polizeigewahrsam gefoltert.
Sagt der spanische Geschichtsprofessor Ismael Sass. 3 Monate sollte dieser Ausnahmezustand am Anfang des Jahres 1969 dauern. Am 22. März hob Franco die Maßnahme vorzeitig auf. Wohl auch, um den ersten touristischen Höhepunkt des Jahres, die Osterwoche Semana Santa, nicht zu gefährden. Dabei hatte das spanische Fremdenverkehrsamt unmittelbar nach Verfügung des Ausnahmezustands betont,
dass die getroffenen Maßnahmen sich in keiner Weise auf den Tourismus auswirken werden. Die von der spanischen Regierung veranlassten Schritte sind lediglich Vorbeugungsmaßnahmen, um ein Ausschreiten und Überhandnehmen der Studentenunruhen, wie sie in vergangener Zeit in zahlreichen Städten vorgefallen sind, zu vermeiden. Wir bitten Sie höflich, Ihren Leserkreis davon in Kenntnis zu setzen.
Sí, bueno, ahí el régimen tenía siempre, a partir con la importancia del turismo.
Angesichts der Bedeutung des Tourismus war das Regime bestrebt, dass die Repressionen nicht allzu spektakulär ausfielen und Nachrichten darüber auch nicht zu sehr nach außen drangen.
Das Spanien Francos der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Es lebte in einem Spannungsfeld zwischen der Eigenpräsentation als Urlaubsidyll und einer öffentlich oft nicht sichtbaren, aber immer gegenwärtigen Repression, einem wichtigen Bestandteil der Diktatur. Den lebenswichtigen Tourismus erhalten, reisefreudige Urlauber aus dem Norden beruhigen, während man gleichzeitig zunehmende Proteste gegen das Regime, vor allem von Studierenden und Gewerkschaftern, brutal im Keim erstickte. Für Francisco Franco war das ein Drahtseilakt. Einerseits einer, den der rechtsgerichtete Diktator wagen musste, wuchsen sich die Unruhen doch zunehmend zu einer ernsthaften Gefahr für seine Macht aus. Andererseits riefen die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen durch die Repression, zu der politische Haft, Folter wie auch sporadische Hinrichtungen zählten, immer wieder massive Kritik hervor. Im Spanischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 starben Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 500.000 Menschen. Franco, im Bürgerkrieg von Hitler und Mussolini unterstützt, siegte. Diejenigen, die als Gegner und politische Widersacher angesehen wurden, kamen ins Straflager oder mussten Zwangsarbeit verrichten. Viele 10.000 Menschen wurden zum Tode verurteilt. Und zahlreiche Opfer von politischen Säuberungen wurden in anonyme Massengräber geworfen. Heute spricht man von ihnen als die Verschwundenen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Spanien weitgehend isoliert. Und im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten vom Marshallplan, einem US-amerikanischen Wiederaufbauprogramm, ausgeschlossen. In Konsequenz entwickelte das Franco-Regime sein Konzept der Autarkie, der wirtschaftlichen Selbstversorgung des Landes. Aber das scheiterte bald. Die industrielle und landwirtschaftliche Produktion stagnierte. Es kam zu Versorgungsengpässen. In den 1940er Jahren starben Schätzungen zufolge bis zu 200.000 Menschen an Hunger und damit verbundenen Krankheiten. In den späten 1950er Jahren stand Spanien kurz vor dem Staatsbankrott, erklärt der Geschichtsforscher Javier Márquez in einem Café.
Man entwarf daher den sogenannten Plan der wirtschaftlichen Stabilisierung, der etwa ab den Jahren 1957-58 zu greifen begann, auch wenn er offiziell erst ab 1959 bekannt gegeben wurde. Eine wichtige Idee dabei war, die Wirtschaft für den damaligen globalen Kapitalismus, für ausländische Investitionen zu öffnen, also die spanische Wirtschaft wieder im Rahmen der westlichen kapitalistischen Welt zu positionieren. Und so eine Erholung von der wirtschaftlichen Zerstörung, der Unterentwicklung und dem Hunger nach dem Bürgerkrieg einzuleiten. Dabei stellte man fest, dass Spanien im Vergleich zu den größeren Volkswirtschaften seiner Umgebung viel weniger wettbewerbsfähig war.
Die Technokraten, denen Franco Ende der 1950er Jahre die Leitung der Wirtschaft übertragen hatte, zerbrachen sich den Kopf über die schwierige wirtschaftliche Lage und fanden dann die Lösung. Der spanische Standortvorteil und mit ihm der Tourismus.
Menschen, die reisen wollten, vor allem zu Zielen, an denen sie sich erholen, die Sonne genießen und sich in Meeresnähe aufhalten konnten. Und in dieser Hinsicht hatte Spanien natürlich großes Potenzial.
Ein Land, das noch vor kurzem durch geografische und politische Schranken isoliert am Rande Europas lebte, wurde Ziel der wohl größten Völkerwanderung aller Zeiten.
So schrieb der Spiegel im Jahr 1973 in einem kritischen Artikel über den Massentourismus. Hatten im Jahr 1960 immerhin 6 Millionen ausländische Touristen Spanien besucht, so vervierfachte sich deren Zahl bis 1970 auf gut 24 Millionen. Sie fanden in Spanien nicht nur Sonne und Strand, sondern auch ein Land mit einer gewissen touristischen Tradition, das bereits gut und einfach zu bereisen war, sagt die Historikerin Patricia Hertel. Sie ist Privatdozentin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Basel und hat den Boom des Massentourismus während der Franco-Zeit erforscht.
In den 30er Jahren hatte Spanien schon in den Maßstäben der damaligen Zeit eine sehr solide touristische Infrastruktur. Zum Beispiel Dr. Tigges in Köln bietet in den 30er Jahren schon erste Reisen nach Spanien an. Dann kommt die Zäsur des Spanischen Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs.
Mag der Massentourismus anfänglich auf dem Reißbrett frankistischer Technokraten entworfen worden sein, schon in den 1960er Jahren hatten Franco und seine Mitstreiter dabei die Zügel nicht mehr in der Hand. Zumindest nicht mehr alleine, sagt Patricia Hertel.
Das waren die europäischen Reiseveranstalter, die europäischen Fluggesellschaften, die europäischen Autorinnen und Autoren von Reiseführern und von Werbematerialien. Und letztlich auch, ja, einfach auch das Interesse der europäischen Bevölkerung, die den Spanien-Tourismus eigentlich mit in die Gänge setzt. Aber das war also durchaus nicht einfach nur ein Angebot von Spanien an den Rest sozusagen der europäischen Reisenden, sondern es war von Anfang an ein europäisches Unternehmen, diesen Tourismus in Gang zu setzen. Also Spanien-Tourismus war nie nur spanisch. Spanien-Tourismus war immer europäisch.
Neue Düsenflugzeuge machten die spanischen Inseln der Balearen und Kanaren vom Norden aus bequem und einfach erreichbar. Dazu kam die Einführung des bezahlten Urlaubs in der Bundesrepublik. Und schließlich waren im Zuge der wirtschaftlichen Erholung die Löhne in Westdeutschland immer weiter gewachsen. Mallorca, al remanso de paz, lo quisieran robar del sitio. Dieser neuen Kaufkraft und dem Bedürfnis zu reisen, kam ein deutscher Versandhausriese mit einem Angebot entgegen. Neckermann bot im Jahr 1963 die ersten Pauschalreisen nach Mallorca an. Geworben wurde mit sauberen Zimmern, reichlicher Hauptmahlzeiten, eifrigen Bedienungen. 336 Mark kostete damals der zweiwöchige Aufenthalt, mit allem inbegriffen. Und die Deutschen schlugen zu. In den Ferienmonaten landeten die Flieger nahezu im Minutentakt auf dem Airport von Mallorca. Doch die Ferienanlagen, Hotels und Apartments, die zur Hochsaison tausende sonnenhungrige Touristen auf einmal aufnehmen konnten, die mussten erst einmal gebaut werden. Javier Márquez lehrt an der Universität Las Palmas auf Gran Canaria.
Das war am Anfang schwierig, weil Spanien wenig Kapital hatte. Die Sache nahm aber Fahrt auf, als die großen Bauunternehmen des Landes einbezogen wurden, um die typische touristische Stadt zu errichten und die spanische Küste in einen Anziehungspunkt für Freizeit in Form von Sonne und Strand zu verwandeln. Das ging nur dadurch, dass man auch den spanischen Finanzsektor einbezog und sich zum Beispiel die großen Banken beteiligten. Außerdem hat die Franco-Regierung ausländisches Kapital eingeworben. Deutschland hat eine wichtige Rolle beim Bau von Hotels und Ferienanlagen gespielt, wobei bilaterale Abkommen und Steuererleichterungen geholfen haben. Mit den Investitionen in den Tourismus konnte sich die Franco-Diktatur legitimieren. Sie konnte sich praktisch als ein normales, gastfreundliches Land präsentieren, das auf dem Weg in eine moderne Zukunft ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Werbekampagne unter dem Motto Spain is different entstanden.
Spain is different. Spanien ist anders. Mit diesem Werbeslogan machten sich Franco und sein Tourismusminister Manuel Fraga lange etablierte Stereotype zunutze, sagt die Historikerin Patricia Hertel.
Also Stereotype gegenüber dem europäischen Süden, die gibt es seit dem 18. Jahrhundert, seit der Aufklärung, wo Italien, Spanien, überhaupt Länder des Mittelmeerraums stereotypisiert werden als, ja, sie sind Plätze des Exotischen, des Andersartigen, auch so des leichteren Lebens. Das sind sehr, sehr alte Stereotypen, die dann im 20. Jahrhundert sich sehr gut eignen, um touristisch wirksam zu werden, weil es eben möglich ist zu sagen, ja, das ist ein Ort, der verspricht ein anderes Lebensgefühl, der verspricht Leichtigkeit, der verspricht ein warmes Klima, der verspricht etwas anderes.
Zugleich, sagt Patricia Hertel, beinhaltet diese angebliche Andersartigkeit der Südländer immer auch eine dunkle Seite. In der allgemeinen Vorstellung wären diese Länder
gleichzeitig auch Plätze der Gewalt, auch des Fanatismus. Und vielfach liest man gerade in den Reiseführern der 50er Jahre durchaus auch so diese strenge Haltung. Die Vorstellung, dass Franco jemand ist, den man zumindest anrechnen kann, einen Bürgerkrieg nochmals zu verhindern und diese vielen unterschiedlichen Kräfte zu bündeln, eben auch durch strenge und autoritäres Regime. Das ist eine Vorstellung, die in den 50er Jahren durchaus auch in Reiseführern zu finden ist.
Die Mär vom leichtlebigen Südländer, der eine harte Hand braucht, damit das Leben in geordneten Bahnen läuft. Sie passte perfekt zum Narrativ des Fiesta y Flamenco Spanien, der Kampagne Spain is different. Doch wie bemerkte der typische westdeutsche Feriengast seiner Zeit, dass er Urlaub in einem diktatorisch regierten Land machte?
Eigentlich, es sind Millionen von Menschen nach Spanien gefahren, ohne irgendetwas von der Diktatur zu merken und zu sehen,
sagt Patricia Hertel.
Die Punkte, wo den Touristen vielleicht und den Touristinnen die Diktatur auffällt, sind vielleicht Punkte, die weniger mit Diktatur zu tun haben als mit Sittenstrenge. Also wie sollte ich mich kleiden am Strand oder im Restaurant? Wie sollte ich mich benehmen? Also Bikini am Strand selber ist vielleicht eine Sache. Bikini in einem Strandrestaurant ist eine andere Sache. Es gibt auch offizielle verschiedene Verfügungen, Kleiderordnungen, die dann vorschreiben, welcher Körperteil wie bedeckt sein sollte. Wie weit das dann aber wirklich durchgesetzt wurde, hing dann sehr auch von den lokalen Behörden ab, inwieweit da bestimmte Dinge durchgesetzt wurden und natürlich auch wo.
Nach Ende des Spanischen Bürgerkriegs etablierte sich in Spanien La Moral. Die Polizei, Kirchenvertreter und frankistische Institutionen achteten etwa darauf, dass Frauen nur im Meer badeten und sie den ganzen Körper bedeckt hielten. Taten sie das nicht, wurde ihnen zur Strafe schon einmal das Haar abrasiert. Auch Hosen tragen war Frauen verboten. Erlaubt war nur ein Rock, der über das Knie reichen musste. Als dann die ersten Touristinnen kamen, die Hosen trugen, war das ein Schock. Aber es hat sich schließlich gegen den Willen der Obrigkeit von Staat und Kirche durchgesetzt. Ähnliches geschah später mit dem Bikini. Touristinnen, die gewohnt waren, Bikini zu tragen, konntest du ja kaum am Strand von Benidorm sagen, hier dürft ihr das nicht. Man musste es schließlich akzeptieren, nicht nur bei den Urlauberinnen, sondern auch bei den Einheimischen. Man konnte einfach nicht anders, da sich der Tourismus ja längst zum wichtigsten Wirtschaftszweig ausgewachsen hatte.
Der Tourismus und die Moral. Ein sensibles Thema. Der Nationalkatholizismus war die ideologische Basis der Franco-Diktatur. Die erzkonservative spanische Kirche ein bedeutender Machtfaktor. Das Franco-Regime bemühte sich daher, vor allem eine bestimmte, sittlich gefestigte Klientel an Urlaubern anzulocken. Nicht erwünscht waren individualreisende Hippies, die zunehmend die Strände von Ibiza und La Gomera bevölkerten. Javier Márquez.
Das Konzept von Francos Tourismusminister Fraga war folgendes. Nun gut, wir wollen Touristen, aber wir wollen Touristen eines ganz bestimmten Typs. Diejenigen, die mit der Familie kommen, die aus europäischen Mittelschichten stammen. Diejenigen, die vom Verhalten und Benehmen her keinerlei Probleme machen.
Zwei Wochen Urlaub am Strand von Mallorca oder auf den Kanaren zu verbringen, das wurde geradezu zum Charakteristikum einer bundesdeutschen Mittelschicht. Selbst Bundeskanzler Willy Brandt reiste im Winter 1972-73 auf die Kanareninsel Fuerteventura, auf Empfehlung seiner Ärzte, die ihm das dortige Meeresklima empfohlen hatten.
Der Stern veröffentlichte eine schöne Fotoreportage, wo die Ausflüge der Familie Brandt dann abgebildet wurden und berühmt wurde ein Bild mit Willy Brandt auf dem Esel, wo dann die Schlagzeile einer spanischen Zeitung auch in dem Stern übernommen wurde, ein Sancho Panza namens Willy Brandt. Das diente eigentlich auch ein bisschen dazu zu zeigen, ja, die Familie Brandt ist eine ganz normale Familie, die das macht, was viele andere deutsche Familien auch tun, nämlich Ferien in Spanien.
Für Brandt war es mehr als ein Urlaubsaufenthalt. Der Kanzler empfing in Jandia seinen Außenminister Walter Scheel. Kontakte zum offiziellen Spanien vermied er. Den Erinnerungen seiner Frau Brigitte zufolge hatte Willy Brandt eigentlich geschworen, keinen Fuß auf spanischen Boden zu setzen, solange Diktator Franco dort regierte. Doch auch für Spanien setzte sich die Idee vom Wandel durch Annäherung durch, das damalige sozialdemokratische Konzept, das für die Ostpolitik galt. Linke Hardliner, die forderten, Spanien als Urlaubsland zu boykottieren und damit der Diktatur den Devisenhahn abzudrehen, sie blieben in der Minderheit. Publizistisch erhielten die Befürworter eines Urlaubs in einem diktatorisch regierten Land Schützenhilfe von Reiseschriftstellern und Journalisten. Der britische Bestsellerautor Colin Simpson etwa verteidigte in seinem 1963 erschienenen Spanienbuch den gewöhnlichen Touristen gegen die zahlreichen intellektuellen Kritiker des Massentourismus. Der Tourismus, schrieb Simpson, sichere die Existenz der kleinen Leute und damit zumindest sozialen Frieden, wenngleich um den Preis der Freiheit. Angesichts der Frage, darf man in einer Diktatur Urlaub machen, müsse man sich auch in die Zeit der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückversetzen, sagt die Wissenschaftlerin Patricia Hertel.
Dieses Gefühl von, mit dem, was ich konsumiere, drücke ich meine persönlichen Werte aus. Ob ich jetzt in einer Diktatur Ferien mache oder nicht, ob ich Fleisch esse oder nicht, ob ich Auto fahre oder fliege oder nicht. Das ist was, was erst in dieser Zeit einfach sozusagen entsteht.
Die Westdeutschen jedenfalls fuhren weiterhin mit dem Auto an die Strände von Costa Brava, Costa Blanca oder flogen nach Mallorca. Die Zahl der Spanienurlauber wuchs über die 1960er und 70er Jahre weiter. Unabhängig von Geschehnissen wie einem Ausnahmezustand, der Inhaftierung und auch Hinrichtung politischer Gegner durch das Franco-Regime. Gleichzeitig hat die schiere Touristenmasse Francos Ansinnen unterlaufen, den Tourismus zu kontrollieren und unerwünschte Einflüsse außerhalb des Landes zu halten. Der Geschichtswissenschaftler Javier Márquez.
Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Dem Regime war es unmöglich geworden, die Touristen zu kontrollieren, sie zu isolieren, zu verhindern, dass sie Kontakte zur einheimischen Bevölkerung knüpften. Und auch die Kirche, die vor den schädlichen Einflüssen der Ausländer warnte, scheiterte damit, ihre Schäfchen zu überwachen oder gar zu kontrollieren. Es gab zu viel Neugier aufeinander zwischen Einheimischen und Touristen. Die Spanier sahen, wie sich die ausländischen Urlauber kleideten, welche Musik sie hörten, wie sie sich benahmen, welche individuelle Freiheit sie genossen und ahmten das nach. Vor allem das junge Spanien erlebte im Kontakt mit den Touristen einen individuellen Lernprozess. Die historische Forschung ist sich weitgehend einig darin, dass es ein gewichtiger Grund war, warum der Frankismus Risse bekam und schließlich zu zerbrechen begann.
Gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich hatten sich die Spanier ihren ausländischen Besuchern angenähert. Man konnte sich etwas leisten, man konsumierte, man ging aus, man genoss das Leben in vollen Zügen. Ungeachtet dessen, was die Sittenwächter des Franco-Regimes sagten. Ismael Sass.
Der Tourismus hat letztendlich die erzkonservative Moral unterminiert, die die zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt hatte. Zum Niedergang des Frankismus hat aber auch ein weiterer Faktor bedeutend beigetragen. Die Spanierinnen und Spanier wollten einfach ganz zu Europa gehören. Dazu gehörte, endlich auch Mitglied im europäischen Binnenmarkt zu werden. Wie Europa sein zu wollen, das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Spanier, wie auch die anderen Europäer, politische Parteien haben wollten, die sie repräsentierten, also eine echte Demokratie.
Nach dem Tod des Potentaten Francisco Franco 1975 begann er endlich. Der von vielen Spaniern lang ersehnte Übergang in die Demokratie. Dem Tourismus im Land brachte die politische wie wirtschaftliche Liberalisierung infolge der Transición einen Modernisierungsschub. Das Modell eines vor allem billigen Sonne- und Strand-Massentourismus wurde zunehmend hinterfragt. Der Tourismus diversifizierte sich. Die Reisen nach Spanien wurden individueller. Auch Regionen jenseits der Strände des Mittelmeeres und der spanischen Ferieninseln gerieten in den Fokus der Urlauber. Der Weg für das heutige moderne Reiseland Spanien war damit geebnet.
Das war Alles Geschichte, der History-Podcast aus der Staffel Der spanische Bürgerkrieg. Diesmal mit der Folge Massentourismus unter Franco von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Katja Bürkle, Johannes Hitzelberger und Carsten Fabian. In der Technik war Julius Zimmer, Regie Frank Halbach, Redaktion Nicole Ruchlack. Und hier noch ein Hörtipp. Wenn ihr gern Geschichten mögt, dann merkt euch unbedingt diesen Podcast. Eat, Read, Sleep. Für die Hosts sind Geschichten nämlich so wichtig wie Essen und Schlafen. Und deshalb lesen sie sehr viele Bücher, über die sie dann im Podcast reden. Genau, Eat, Read, Sleep ist ein Bücherpodcast, aber nicht so feuilletonmäßig abgehoben, sondern eher wie ein Gespräch unter Freunden. Von den Hosts Jan, Daniel und Katharina bekommt ihr viele Buchtipps und Einblicke in aktuelle Debatten, weil für jede Folge ein Bestseller geprüft wird. Hört doch mal rein. Eat, Read, Sleep. Alle Folgen gibt es bei ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.